Ein gutes Thema. Das Leben ist ein ständiges Lernen. Schon allein der Name Matthutis kommt aus dem Griechischen und heißt Mathetai, der Lernende, der Schüler. Also ich bin immer ein Lernender noch und ich bin Gott dankbar, dass ich ständig noch lernen kann. Denn mein Vater hat immer gesagt, der Mensch wird alt wie eine Kuh und lernt immer mehr dazu. Also ich lerne immer mehr noch dazu und bin immer noch in einem Lernprozess. Und das, was ich gelernt habe, auch jetzt hier für die Vorbereitung, das möchte ich einfach weiter sagen und weitergeben, damit viele Menschen noch verstehen, um was es geht. Denn niemand verlässt die Welt lebendig. Wir müssen alle sterben. Und wohl uns, wenn wir was gelernt haben. Und wir müssen Gott eines Tages Rechenschaft abgeben über alles, was aus uns geworden ist, was unser Leben zustande gebracht hat, was wir gemacht haben, über jedes unnütze Wort sogar und auch jede Lektion, ob sie gut war oder nicht. So, wir müssen Rechenschaft abgeben vor Gott, ob es einem passt oder nicht. Das werden wir tun, denn an Gott und Jesus Christus und dem Thron Gottes kommt niemand vorbei. Wir nehmen nur das mit, das ist mir groß geworden, was wir hier gelernt haben. Nur unser Wissen, nur unsere Erfahrung, das ist unser Schatz, das sind unsere Werte, das ist das, was wir in der Ewigkeit wieder finden werden. Unser Leben besteht immer aus dem, was wir hier loslassen. Michelangelo hat einmal gesagt, ich schlage nur weg, was nicht hingehört. Und genau das ist, was der liebe Gott auch bei uns macht. Er schlägt nur alles weg von unserem Klotz, diesem alten Wesen, alten Natur, bis wir schließlich fertig sind und das geworden sind, was er von uns haben wollte. So, aber dieser Michelangelo, der hat immer sich eins gesagt, ich habe immer so eine Vorstellung, ein Bild von meiner Arbeit, was daraus werden soll. Er hat nie Pläne gemacht, nie Pläne gezeichnet, groß von diesen Skulpturen. Er hat einfach nur weggeschlagen. Und das macht auch Gott. Er hat nirgendwo aufgeschrieben, was noch wegkommt, aber er weiß, was noch von unserem Leben weggenommen werden wird. Muss, was in unserem Leben nicht hineingehört. Er nimmt vor allem die ganzen Nebensächlichkeiten weg. Das Materialistische. Manche sind erst am Schluss so ganz richtig arm und so weit, dass sie das Reich Gottes eingehen können. Jesus sagt einmal, das Reich Gottes gehört den geistig Armen, nicht den Doofen, aber den geistig Armen, die einfach abhängig sind nur noch von Gott und sonst nichts mehr haben. Ich denke nur an den armen Lazarus. Er kommt in Abrahams Schoß und er hat nichts vorzuweisen, aber aus dem ist einiges geworden. Er hat Gott vertraut bis zum Schluss. Lazarus, das heißt, der hat Gott vertraut. Arme Menschen können etwas, was die Reichen nicht können. Sie können nichts mitnehmen, sie überleben einfach nur. Und genau das ist, was Gott von unserem Leben will. Er will nur, dass wir überleben. Und überleben ist eine Kunst, eine Lebenskunst. So mit nichts, nur mit sich selber fertig zu werden und dann zu überleben. Genau das hat Gott von unserem Leben gewollt. Er will, dass wir den Mangel, die Armut, das Leid, die Krankheit als Lehrmeister nehmen und lernen in der Lebensschule. Und die Schule ist ein Leben lang. Manchmal ist einer schneller fertig, der andere noch gar nicht. Und erst am Ende, in den letzten Atemzügen. Herr, hab Erbarmen mit mir. Das ist also das letzte hilflose Gebet. Ich denke nur an den verlorenen Sohn. Er kam erst in der Armut zur Besinnung und zum Nachdenken. Und dort in der Fremde, bei dem Schweinehirten, hat er unheimlich viel gelernt. So wie lernen wir? Also das Leben lang muss man lernen, müssen am Leben bleiben. Ich werde nachher noch ein paar Gedanken weitergeben, was mir groß geworden ist. Aber zuerst einmal durch Vorbilder lernen wir. In Hebräer 12, Vers 1 heißt es, siehe, wir haben eine große Wolke von Zeugen um uns. Die geben uns Beispiel, die geben uns Vorbild, wie sie es gemacht haben. Und ihre Zeit war überhaupt nicht besser wie unsere. Und da heißt es weiter im Hebräer 12, darum wollen wir uns frei machen von all dem, was uns hier beschwert. Also abklopfen, abschlagen, was nicht in unserem Leben hineingehört. Und das Größte, was wir im Leben lernen, ist loslassen. Einfach loslassen, einfach das werde ich nicht mitnehmen, das brauche ich nicht. Ich bin nackt auf diese Erde gekommen und ich verlasse nackt diese Erde. Das ist, was wir lernen müssen. 50, 60, 70, 80 oder gar 90 Jahre manchmal. So, darum wollen wir uns freimachen von all dem, was uns beschwert, schreibt der Schreiber. Besonders von der Sünde, die sich so leicht an uns wie eine Klette hängt. So leicht, so wir wollen, dann heißt, sagt er weiter, einfach durchhalten in dem Lauf, in dem wir eingetreten sind, die Schule durchmachen und nicht nur von der Schule abhauen oder die Schule schwänzen Und hier wird gesagt, das uns beschwert, so leicht und so schnell belastet. Von dem wollen wir uns freimachen. Und das muss man lernen. Loslassen. Nicht annehmen. Nicht wiederholen. Oder wie auch immer ist, von der Sünde. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Einfach befreien. Einfach dieses Böse auf Gott sein. Warum hast du mich hierher geschickt? Warum hast du mich hier hineingestellt? Das ist, was uns von Gott trennt. Mein Lehrer hat in der Schule gesagt, und das habe ich mir hinter die Ohren geschrieben, er hat gesagt, Johannes, du lernst nicht für die Schule, du lernst für dich selbst. Und genau, wir sind auch hier auf dieser Erde, in diese Welt von Gott hineingestellt. Darum sind wir auch da, dass wir für uns selbst was lernen. Nicht für den Himmel, nicht für den lieben Gott, sondern zuerst mal für uns selbst. Und wenn wir selbst gelernt haben, dann haben wir was für die Ewigkeit und dann haben wir was für den Himmel. So, und darum können wir nicht einfach aufhören zu lernen, denn sobald wir aufhören zu lernen, müssen wir die Erde verlassen. So wie man die Schule verlässt, das Studium abbricht oder was auch immer ist. Und so viele Menschen haben nicht viel gelernt. Und deshalb, das, was keine Frucht bringt in der Bibel, wir haben diesen Feigenbaum, was Jesus den Baum verfluchte. 3 Jahre gehe ich an dir vorbei, lieber Feigenbaum, und du trägst keine Frucht. Dann auf dir soll hinfort keine Frucht mehr, auch mehr gefunden werden in alle Ewigkeit. So, das ist, wenn wir keine Frucht bringen, wenn wir nichts lernen, wenn wir nicht für andere da sind, wenn wir kein Segen sind, dann müssen wir abgehauen werden und ins Feuer geworfen werden. Leider. So ist es. Denn dann haben wir ausgedient. Und zum Dienen und zum Lernen sind wir da. Jesus sagt, lernet von mir. Und einfach so zu werden, wie er ist. Und wenn wir das aufhören, dann hören wir auf zu existieren, verlieren jede Existenzberechtigung. Hier der Hebräerbriefschreiber sagt, wir haben eine Wolke von Zeugen, die zeigen uns, wie man macht, trotz allen, trotz den Pannen, trotz den Schwierigkeiten. Diese Wolke bezeugt uns, wie die Wirklichkeit wirklich aussieht, wie sie damals gekämpft haben, welche Opfer sie damals gebracht haben, wie sie geglaubt haben, trotz einer Menge von ungläubigen Menschen um sie herum, wie der Henoch zum Beispiel oder der Noah. Wir haben viele Vorbilder, die sind Gottes Zeugen. Sie haben ihr Leben für Gott abgegeben. Sie haben das ausgedrückt, was sie bei Gott gelernt haben oder von Gott gelernt haben, aus dem Wort Gottes, durch das Gesetz Gottes. Und Gott zeigt uns durch diese Wolke von Zeugen, denn Gott kommt nicht selber vom Himmel herab und erklärt uns etwas. Nein, wir haben eine Wolke von Zeugen. Und jetzt zeigt uns durch die Menschen, wie man es macht oder worauf es ankommt. Und wir sollen also achten auf die Vorbilder, auf geistliche Menschen, auf göttliche Menschen, uns an denen orientieren und nicht an die Spötter und an den ungöttlichen und ungeistlichen Menschen. Wir sollen einfach offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes und lernet von mir, sagt Jesus, und von Menschen, die Jesus haben, die Jesus nachfolgen, die Jesus gedient haben. Deshalb hat man in der alten Kirche auch die Heiligen immer verehrt. Sie haben das Ziel erreicht. Und sie haben uns was vorgemacht, wie man lebt und wie man das Ziel erreicht, nicht aufgibt. Die Überschrift bei mir in meiner Bibel über Hebräer 12 heißt, Gott erzieht uns. Gott erzieht uns. Gott erzieht uns in dieser Welt einfach zu Heiligen, zu Menschen, die da glauben, die nicht aufgeben. Wir sind also in einem Erziehungsprozess, in einem Bildungsprozess. Wir werden erzogen. Und wie? Indem wir von der Welt entbunden werden. Wir werden mehr und mehr von der Welt gelöst, beziehungsweise die Leute lösen sich von uns und werden immer mehr in Gott eingebunden und an den Himmel und an Jesus gebunden werden. Bleibet in mir. Dazu muss man sich entwickeln, das muss man lernen. Zuerst machen wir die Grundausbildung, dann kommt die Mittelstufe und dann erst das Gymnasium oder die Gesellenprüfung. Und dann erst, wenn wir das alles gelernt haben, kommt schließlich die Meisterprüfung. Die Welt ist nur wie ein Internat für mich, so wie eine Schule, nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir das gelernt haben, müssen wir dann weg aus dem Haus, in die Wirklichkeit, in das Leben hinaus oder dann zum Herrn gehen. Wir sind hier, um uns von diesem ganzen irdischen System zu trennen, von der Zivilisation, Kultur und Religion und Fortschritt, was die Leute alles meinen, einfach zu werden, Gott zu vertrauen, in kleinen Dingen, einfach individuell werden, ich und der Herr, Und der Teufel versucht immer wieder, das Spiel zu verderben und uns aus dem Reich Gottes herauszubuxieren. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen, was ihr braucht im Alltag. Was lernen wir in der Gegenwart Gottes? Selbstständig zu werden. Abhängig von Gott zwar, aber selbstständig auf eigene Füße zu stehen. Das Neue müssen wir uns einfach einüben. Und zu dem Neuen müssen wir erzogen werden. Deshalb nicht nur Theorie, sondern wir lernen gleichzeitig bei Gott auch praktisch. Das Leben ist ein ständiges, permanentes Lernen. Wir müssen also nicht von Menschen erzogen werden, sondern vom Heiligen Geist. Er wird uns in alle Wahrheit leiten. Er erzieht uns. Er macht uns zu Jüngern. Darum diese ganze Wolke von Zeugen. Israel, solange es unter der Wolke war, waren sie gesegnet. Gott begleitete sie. Die Wolke, das ist ein Symbol, taucht immer wieder in der Bibel auf und im Neuen Testament zum ersten Mal so richtig bei der Verklärung Jesu. Jesus kommt aus der Wolke und erscheint dort auf dem Berg und sie sehen Moses und Elia, die schon das Ziel erreicht haben, die vollendet sind und die unten, die Jünger, die müssen auch das Ziel erreichen und ihr Weg, ihr Leben vollenden. Und dann steht Jesus und auch bei der Himmelfahrt, eine Wolke kam und nahmen sie weg. Wolken ist das Höchste, was sich damals diese Leute denken konnten. Die konnten noch nicht in den Weltraum fliegen. Diese Wolke von Zeugen soll uns anspornen, uns befähigen und sagen, guck mal, die haben es geschafft. Bei denen war es möglich. Warum ist es bei dir nicht möglich? Also diese Vorbilder, eine Wolke von Zeugen zeigt uns, das Höchste ist gerade für den Höchsten gut genug. Es ist ein hohes Studium. Die Wolke war da der höchste Punkt, den man erreichen kann. Und wir sind hier, das Optimalste aus unserem Leben zu erreichen. Nach der Wolke kam dann der Himmel. Das Unerreichbare. Aber zuerst mal die Wolke. Menschen wollten bis zu den Wolken des Himmels kommen, den höchst erreichbaren Punkt erreichen in der Atmosphäre. Denn die Wolken hüllten die hohen Berge ein. Die Wolke brachte den Regen. Die Wolke bewegt sich ständig. Und so ist auch das Leben. Das Leben ist eine ständige, permanente Bewegung. Wer stehen bleibt, der fängt an zu rosten und muss ständig erneuert werden und ständig neu behandelt werden. Aber wenn wir in der Bewegung sind, ein Pflug, das pflügt, das glänzt. Ein Pflug, das nicht pflügt, rostet. Wer rostet, der rastet. Nein, wer rastet, der rostet. So, Gottes Thron ist über den Wolken. Und diese Zeugen aus dem Himmel, die schon am Ziel sind, bezeugen uns, guckt, sie haben es gemacht, sie haben sich verwirklicht, sie haben das Wort Gottes ausgelebt. Und Gott schmückt sich mit seinen Zeugen, mit den Märtyrern, mit den Heiligen, die das Ziel erreicht haben. Die haben uns das Fundament gelegt, ihr könnt es, ihr schafft es, bei Gott ist alles möglich. Um uns herum ruhen die Heiligen, die Vollendeten, die Seligen. Sie haben das Beste gegeben, was sie konnten. Und in dem Moment, wo wir aufhören, das Beste zu geben, dann fangen wir an zu stagnieren, bekommen wir Depressionen, bekommen wir Ängste, bekommen wir Zweifel in unserem Leben. Nur wenn wir geben und dienen, werden wir gesegnet. Denn die Wolke ist geprägt, oder die Wolke, wovon uns der Hebräerbrief hier schreibt, wird beschrieben uns von Kämpfer, von Leidenden, von Menschen, die etwas getan haben gegen den Strom, gegen den Zeitgeist. Und die haben es geschafft. Wir sind nicht allein. Hebräer 12, Vers 1, eine Wolke von Zeugen umgibt uns, die gelernt haben. Wir müssen uns nicht ängstigen. Wir haben Zuschauer und Fans um uns herum. Menschen, die mitgekämpft haben und uns zujubeln, uns ermutigen. Gib ihm, zeig's ihm, mach es. Wir haben Leute um uns, die uns verstehen, die unsere Situation kennen. Das sind die Heiligen, die bei Gott sind, bei Jesus. Sie selbst haben schon alles durchgemacht, wozu wir jetzt noch da sind und was wir noch lernen müssen. Wir müssen dieselben Lektionen lernen, die Heiligen gelernt haben, die ein Abraham gelernt hat, die ein Hiob gelernt hat, die ein Moses gelernt hat, die David gelernt hat, einfach zu kämpfen. Wir sind von diesen göttlichen Helden umgeben, von den Überwinder, eine Wolke von Zeugen. Ich bin begeistert, wenn ich so diese ganzen Märtyrergeschichten lese. Und das ist, was uns in die Gegenwart Gottes bringt. Das ist, was uns zu Überwinder macht. Wir sind nicht tot, sondern wir kämpfen weiter. Sie haben uns die Fackel übergeben. Sie haben uns motiviert und wir rennen in dieser Arena. Neben den Engeln applaudieren uns diese Heiligen und sagen, gib ihm, zeig's ihm. Sie feuern uns an. Sie inspirieren uns. Ihr Vorbild, ihr Beispiel, diese Siegerschar, diese Überwinderschar. Sie sind auch diese Preisrichter im Stadion, denn sie haben den höchsten Punkt erreicht und nach dem Maß werden wir gerichtet. Was diese Leute erreicht haben, was ein Petrus erreicht hat, obwohl er sehr wankelmütig war, er war nicht der Stabilste, der Thomas hat gezweifelt. Wenn wir so die Geschichte der Aposteln lesen, sie haben alle ihre Macken gehabt und sie haben das Ziel erreicht. Sie selbst haben uns diese Spielregeln geprägt und gezeigt, wie man kämpft. Sie haben sich diszipliniert, haben ihre Erfahrungen gemacht, Lehrgeld bezahlt, damit wir nicht auch noch Lehrgeld zahlen müssen, denn so viel Fehler kann ein Mensch nicht im Leben machen, wie es möglich ist. Und diese Leute, die gekämpft haben, die benoten uns dann. Das sind die Helden des Glaubens. Und Satan hasst die Helden Gottes. Der hasst sie, der macht sie lächerlich, diskriminiert und beleidigt sie. Er mag Versager, er mag Leute, die durchfallen. Aber Gott stellt sich hinter uns, Halleluja. In der Mitte der Sieger und der Überwinder stellt er uns und sagt, schaut, schaut Leute um euch rum, um euch ist eine Wolke von Zeugen, die geschafft haben, die erreicht haben, was sie erreicht haben, das könnt auch ihr erreichen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Wort Gottes. Die Wolke der Zeugen umgibt uns, lernt von ihnen, horcht auf sie, auf die Heiligen. Und wir sitzen da nicht, wo die Spötter sitzen, denn von denen kann ich nichts lernen. Von den Gottlosen, den Ungläubigen, den Rebellen und was auch immer es sein mag, sondern von den Vollkommenen und Vollendeten. Und manches sehr früh vollendet. Der hat das getan, wozu Gott ihn in diese Welt geschickt hat. Und die Vollkommenen, die Vollendeten, das ist unsere wahre Gemeinde. Das ist diese himmlische Versammlung und die sollen wir nicht verlassen. Nicht nur die Gemeinde. Die irdische Gemeinde besteht aus unvollkommenen Menschen, aber die himmlische Gemeinde, die himmlische Versammlung sind lauter vollkommene Menschen, die überwunden haben. Lasst uns auf sie schauen und nicht auf die Versager, die Halbherzigen, dem Pöbelvolk oder diesen losen Gesindel, sondern schau auf die Sieger, die am Ziel sind, die treu waren bis zum letzten Atemzug, die alles gegeben haben. Sie erleuchten uns, diese begnadigten Menschen. Satan würde uns am liebsten aus dieser Gemeinschaft ausschließen und wegschreiben. Guck mal, sie haben alle versagt. Nein, sie sind selig gestorben. Ich habe in Stuttgart einen lieben Bruder gehabt, der dann sein Haus als Geschäftsmann hat, nachdem er seinen Betrieb aufgegeben hat, seine Bäckerei, hat er geschrieben, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben und dem Teufel die Rechnung verdorben. Und dazu sind wir da. Auch wenn wir sterben, wir sterben einfach in Frieden. Wir werden heimgetragen von den Engeln Gottes. Weißt du, der Teufel will uns das Recht absprechen. Der hat es nicht geschafft. Der ist krank gewesen. Der ist, guck mal, wieder gestorben ist, schwach, elend und jämmerlich. Nein, der hat alles losgelassen. Der hat nichts mehr von dieser Welt gewollt. Der hat gesagt, ich verzichte. Und ich sage, das fängt es sehr schnell an. Wenn du Jesus anfängst nachzufolgen, verzichtest du. Du leidest, du gehst durch Trübsal. Und die Bibel sagt, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Was heißt das? Ich muss auf vieles verzichten. Sobald du nicht mit Jesus gehst, stehst du ja in der Dunkelheit, in der Finsternis. Aber sobald du Jesus aufnimmst in deinem Leben, bist du im Scheinwerferlicht, wirst beobachtet, wirst kritisiert, sogar mit Vergrößerungsglas beobachtet. Alle Augen sind auf dich gerichtet. Du stehst im Fokus, kommst in die Schlagzeilen, in den Klatschzeilen der Boulevardpresse. Und worüber man nicht spricht, über die Menschen, die sind nicht interessant. Aber je mehr Leute über den irgendjemanden sprechen und so weiter, der ist aktuell und interessant, mit dem ist was los. Was? Und du, plötzlich hast du eine ganze Menge Paparazzi um dich herum, die hinter dir herjagen, sogar die alte Oma. Auch die weiß dann, was du berichten und so weiter. Der Teufel spannt alle ein, die ganzen frommen Spanner. Hast du es gesehen? Hast du es gehört? Weißt du, und dabei lernen wir. Wir lernen aufzupassen, keinen Anstoß zu geben, dass unseretwegen nicht der Name Gottes gelästert wird. Wir Christen werden Sobald wir uns für Jesus entscheiden, die Bühne betreten oder betreten die Bühne und wir gehören nicht zu den Leuten, die sich ängstigen und fürchten. Jesus sagt, fürchtet euch nicht, wenn sie Übles über euch reden und sagen und so weiter. Wir lernen dabei. Wir lernen aus unseren Fehlern, aus den Fehlern anderer Menschen. Wir lernen und solange wir das tun, bleiben wir gesund. Und solange wir lernen und arbeiten und dienen, sind wir am Leben. Und in dem Moment, wo wir das nicht mehr tun und uns aufgeben, brechen wir zusammen, kommen ins Altenheim, Pflegeheim oder wo auch immer. Ich sage nicht, dass es sowas nicht geben darf und kann, aber ich habe eine alte Oma in Stuttgart gehabt, dann sagte sie zu mir, Pastor, ich kann nicht mehr viel tun, aber ich kann für dich beten. Und auch das ist eine Arbeit. Und solange du noch Gebetsstoff hast, du musst nicht groß Aktionen machen, auf der Straße gehen oder Flüchtlingen helfen oder Armen helfen oder was weiß ich. Nein, du kannst sogar beten. Der Evangelist, amerikanische Evangelist Moody hat gesagt, meine Erfolge verdanke ich nicht meinen brillanten Reden, dass ich gut reden kann oder den Organisatoren oder dem Sänger, der die Versammlung leitet. Meinen Erfolg verdanke ich den zwei Omas, die suchen immer einen Platz unter meinem Pult, unter der Bühne, die knien und die beten und die sind die wahren Kämpfer, die wahren Sieger und die sind es, die das Feuer schüren und mich predigen lassen. Ich möchte ohne diese beiden Umis möchte ich nicht predigen. Deshalb jeder kann Gott dienen. Aber wenn du aufhörst zu beten und nur noch zu nörgeln und zu kritisieren, zu murren und was auch immer sein mag, wirst du alt, krank, bitter und sauer. Oder wenn du betest und segnest, wirst du sogar gesegnet. Und du hast Anteil an den Erfolgen eines Evangelisten, eines Predigers, eines Gemeindedieners. So, wenn wir Christen aufhören, für Gott zu dienen, werden wir Kritiker, Nörgler, schauen auf die Menschen und sind unglücklich. Fang an zu dienen und du weißt, wie schwer das ist dann nachher. Weißt du, kritisieren kann jeder Dumme, aber zu dienen, zu arbeiten, zu verändern, zu wirken, das ist eine Gnade Gottes, da brauchst du Hilfe von oben. Schau nicht auf deine Schwächen und Fehler, diene Gott. Achte dich nicht so viel wichtig. Nimm dich nicht groß Rücksicht auf die Neider, die dich beneiden. Weißt du, die Leute, die auf der Bühne sind, sie laufen in der Arena, sie geben ihr Bestes. Und die anderen, die sagen, ja, er hat Fehler gemacht, er schaut zurück, er macht das und er macht das. Vergiss es. Diene Gott. Und da merkst du, wie viel man noch lernen muss, wie viel und was man noch tun muss. Und da, so wie die Apostel, sie waren mittendrin. Und die gedient haben, die noch Visionen gehabt haben, die sind sogar alt geworden. Denk an Johannes. Apostel Johannes, der ist fast 100 Jahre alt geworden. Und dann hat er diese große Vision noch geschaut. Ohne der wären wir sehr arm. Denn die Offenbarung ist das einzige prophetische Buch im Neuen Testament. Und so eine fantastische Vision, das kriegt man nicht jeden Tag. Er hat für Gott sogar gelitten. Wenn wir aufhören zu leiden, fangen wir an zu rosten. So. Die Apostel, dass sie alle kämpften und kämpfen immer mit dir mit. Wenn du in der Arena sind, denn die sichtbare und unsichtbare Welt gehört auch über das Grab zusammen. Die schauen uns zu, sie unterstützen uns, sie applaudieren uns, sie inspirieren uns. Und du brauchst ihr Zeugnis, ihr Wort, ihre Inspiration. Und wir brauchen diese Ideen, was die geschaffen haben, ihre Einstellung, ihre Aussagen, ihre Sprüche. Ich habe gerne von erfolgreichen Menschen die Sprüche. Ich lese sie, zitiere sie und ich halte mich an ihnen. Denn sie sind für mich Wort Gottes. Und ihre Haltung inspiriert mich, nicht aufzugeben. Das ist, was mich immer stark macht. An denen orientiere ich mich. So, meine Lieben, es ist so wichtig, dass wir immer lernen und nicht aufhören, auch im Geistlichen, immer wieder nach etwas Neuem. Fragen, Herr, ich brauche wieder eine neue Erfahrung, eine neue Salbung, eine neue Leitung, eine neue Führung, eine Vision in meinem persönlichen Leben. Bei Menschen, die das nicht haben, da ist alles hoffnungslos, aussichtslos, das bringt nichts, sagen sie dann. So, und Gott will gerade uns was Neues schenken, auch wenn es nichts bringt. Die Jünger haben eine ganze Nacht gefischt und sie haben trotzdem nicht aufgegeben, als der Herr Jesus sagt, mach's nochmal, versuch's nochmal. Sie hatten auch Widerstand, die Apostel, die gläubigen Menschen damals, und sie gaben sich nicht auf. Sie hatten unmögliche Situationen in ihrem Leben. Sie waren nicht Perfektionisten Und keiner muss Perfektionist sein. Gott liebt Menschen, die Fehler machen. Und an diesen Fehlern reiben wir uns groß und hoch. An den Fehlern der anderen Menschen. Denn Gott vergibt unsere Fehler. Und Gott rechnet unsere Fehler nicht zu. Die bleiben alle hier, damit wir lernen. Auch die Heiligen haben sich verrechnet. Ich denke nur an Martin Luther. Um 1500 hat er geglaubt, das Ende der Welt ist da, als die Türken vor Wien standen. Oder vieles andere mehr. Und dann haben die in der Reformationszeit das Lied gedichtet und geschrieben, wacht auf, ruft uns die Stimme. Weil sie gedacht haben, das Ende der Welt ist gekommen. Aber das sind jetzt inzwischen schon 500 Jahre vergangen. Und die Welt ist noch nicht untergegangen. Aber du siehst, Christen haben sich verrechnet. Und es ist kein Fehler. Ich kenne Christen, die haben geglaubt, Jesus kommt zu meinen Lebzeiten oder zu meinen Erdentagen. Und die haben die Zeit ausgekauft und gewirkt und evangelisiert wie die Wilden. Und die sind alt geworden, weil sie sich nicht aufgegeben haben. Wir müssen nicht resignieren. Der Teufel versucht uns zu entmutigen. Aber Gott und die Diener Gottes wollen uns ermutigen, auch durch ihre Fehler. Stell dir mal vor, wir hätten den Petrus nicht in der Bibel. Wie arm wären wir. Und nur Paulus, verstehst du? Viele Christen verzweifeln an Paulus. Der Paulus war ein Perfektionist, dass man sogar nicht einmal einen negativen Gedanken haben durfte. Aber Petrus, der hat immer wieder mal gezweifelt und Dummheiten und Fehler gemacht und immer wieder weitergemacht. Die haben uns Mut gemacht. Halt aus, halt durch, du schaffst es. Nicht so wie unsere Frau Merkel. Jetzt schaffen wir es plötzlich nicht mehr, aber wenn du mit Gott gehst, wirst du immer schaffen. Auch wenn du nicht schaffst. Weißt du, du hast guten Vorsatz gehabt. Hör, was diese Heiligen sagen, was diese Wolke von Zeugen uns gibt, was wir davon haben, wie sie uns begeistern, anfeuern. Lerne von ihnen. Dein Glaube will dich weiterbringen. Ich habe mal vor Jahren eine Predigt gehalten, eine ganz tolle Predigt. Berühre die Gebeine der Heiligen. Und das, die Geschichte war auf der Schlacht, weil Gott hat dem Elisa gesagt, du wirst doppelt so viel Wunder vollbringen wie der Elia. Das wollte er und das hat er sich im Kopf gesetzt. Aber ich lese nur 39 Wunder, dass der Elisa vollbracht hatte. Nur 39, keine 40, wie das Doppelte gewesen wäre vom Elia. Und da war eine Schlacht, da war Krieg und man hat den Elisa begraben und wurde ein Soldat erschlagen und als sie keine Grabstätte so schnell fanden, haben sie in das Grab von Elisa reingeworfen und er stand plötzlich auf. Als dieser Soldat die Gebeine des Elisa berührte, wurde er plötzlich lebendig, geschah ein Wunder. Wenn du gläubige Menschen in ihrer Erkenntnis, in der Erfahrung berührst, in deinem Geist, in deinem Denken, du liest ihr Zeugnis und du sagst, das inspiriert mich, das bringt mich weiter, das fördert mich. In der Bibel heißt es, schaut ihr Ende an und folgt ihrem Beispiel, ihrem Vorbild. Ihr Vorbild ist es, an dem du lernen kannst. Es ist eine unsichtbare Hilfe in deinem Leben. Als ich vor Jahren in England war, da bin ich in Bristol, in der Mitte vom Land, da treffe ich ein paar Christen, dachte ich, da ist eine Freiversammlung, die singen oder beten da. Was machen die da? Da lesen sie die Geschichte von Georg Müller. Und sagen, dann als sie fertig waren mit der Geschichte, hier war der Waisenvater von Bristol, Georg Müller, ein Glaubensheld. Dann sagen sie plötzlich so, heben sie Hände hoch und sagen, lieber Gott, gib uns den Geist von Georg Müller. Inspiriere uns, dass wir auch an Wunder glauben, Wunder erleben. Inspiriere uns. Das war sehr motivierend. Dann habe ich mir die Adresse gegeben, weil wenn ich dann in die nächste Stadt komme, oder die machen da durch ganz England durch eine Tour, einige Christen, die einfach wieder den alten Glauben wiederfinden wollten, denn die Alten geglaubt haben, was den Alten geholfen hat, das soll auch ihnen helfen. Dann gaben sie mir eine Adresse in Glasgow, wo John Knox lebte, dieser schottische Erweckungsprediger. Und auch dort traf ich dann Leute, die gebetet haben, oh Gott, gib uns den Geist von John Knox, einen entschiedenen Geist gegen all diese Gottlosigkeit und Geistlosigkeit unserer Zeit. Gib uns Erweckung. Und das hat mich auch inspiriert. Oder in London, ich stand an der Tempel, an der Kapelle, wo Charles Spurgeon gepredigt hat. Und auch da traf ich Leute, die auch beteten, oh Gott, schenke uns Prediger, schenke uns Botschafter, die so entschieden und entschlossen predigen, so radikal predigen, wie Spurgeon einmal gepredigt hat. Unser Leben ist ein ständiges Lernen. Wir bauen auf die Erfahrungen der Alten. Wir bauen auf die Fehler, die sie gemacht haben und Fehler, die sie nicht gemacht haben. Und auch, wo sie versucht haben, dem lieben Gott mal nachzuhelfen. Dann denk nur an Abraham mit seiner Hagar. Verstehst du, sie haben gewartet und hat gesagt, vielleicht hat Gott einen anderen Weg. Sie haben Fehler gemacht, aber Gott hat diese Fehler auch ausgebügelt und die Geschichte wird sie ausbügeln noch. Diese Senioren, diese Alten, diese Helden des Glaubens, die Überwinder, sie sind uns Hilfen aus der Vergangenheit. Sie geben uns Lektionen in unserem Leben. Deshalb haben wir die Bibel, menschliche Lektionen. Und die, mit Lektionen, wie sie gekämpft, gerungen haben, ihr Milieu, ihre Umgebung, ihre Zeit, war genauso schlimm wie unsere. War auch nichts Außergewöhnliches. Also, wir müssen uns entscheiden. Die mussten sich damals entscheiden. Wir müssen uns auch entscheiden. Will ich das annehmen? Will ich das in meinem Leben anwenden? Lernen ist nicht nur Theorie, sondern auch praktische Anwendung. Und deshalb haben wir auch dann Prüfungen in jeder Schule. Bei jeder Lektion haben wir Prüfungen. Haben wir das verstanden? Der Lehrer will wissen, wie wir das verstanden haben, ist nur oberflächlich oder auch dem Inhalt nach. Wie wenden wir das an? Wie werden wir das gebrauchen in unserem Leben? Gott will sehen, ob wir überzeugt sind von dem, was wir gelernt haben. Wie sicher sind wir in dem, was wir gelernt haben? Gott will sehen. Gott will eines sehen. Sind wir noch lernfähig? Viele Christen sind nicht mehr lernfähig. Die denken, wenn ich aufgehört habe, die Schule, ganz besonders bei Deutschen trifft man das, die wollen nicht mehr auf die Schulbank gehen. Die wollen nicht nochmal noch irgendwie Kurse belegen. Die denken, die wissen alles. Wenn ein Arzt heute aufhört zu lernen, wird er schnell out sein. Oder ein Ingenieur. Die Welt hat sich so verändert. Wenn ich dran denke, was ich mal als Lehrling gelernt habe, 3,5 Jahre gelernt habe, wenn ich heute in die Fabrik gehen würde und in der Branche, Metallbranche arbeiten würde, würde ich gar nicht mehr zurechtkommen. Da sind Computer, da ist alles modern, wird das Gleiche hergestellt, aber mit modernen Mitteln und schneller. So, wir müssen lernen, diese Dinge anzuwenden, wir müssen werden in der Zeit. Wir sollen uns in der Zeit schicken, sagt uns die Bibel. Schick dich in die Zeit. Lerne, lerne, lerne. Das ist die Botschaft, die ich hier weitergeben möchte. Und das Leben ist ein ständiges, permanentes Lernen. Wenn du nicht mehr lernst, stirbst du. Ich habe eine liebe Schwester in der Gemeinde gehabt, die hat für ihr Leben gerne Kreuzworträtsel gelöst. Und da blieb ihr Geist bis zum Schluss fit. Sie konnte ganze Psalmen auswendig sagen, weil ihr Geist war im Lernen. Und beim Lernen, wir sollten lernen, Gottes Wort auswendig, nicht nur Smartphone bedienen, ein paar Knöpfchen drücken und dann denken wir, das ist alles. Und der Computer macht den Rest. Gott will sehen, wie denkst du? Und meine Bibel sagt, Gott prüft uns an Herz und Nieren, ob wir echt sind, ob wir wahr sind. Gott prüft uns, ob wir mit dem, was wir gelernt haben, jetzt umgehen können, allein auf unsere Füße stehen können. Gott will alles sehen. Und deshalb, wir müssen lernen, bis wir Selbstvertrauen haben, bis wir Gottvertrauen haben und bis wir die Dinge so im Griff bekommen, wie Gott es haben will. Er testet unsere geistliche Reife. Bist du schon so weit? Die Größe eines Menschen hängt nicht von seinen Kenntnissen ab oder seiner Stellung. Die Größe eines Menschen hängt, kann er das nützen und umsetzen und verwirklichen? Weißt du, dir ist vielleicht wenig gegeben. Du hast wenig Funde, wenig Talente. Aber gebrauch diese wenigen Talente. Wenn du ein Talent hast, gewinn noch ein weiteres Talent dazu. So haben wir die Lehre Jesu in der Bibel. Du kannst etwas, lerne noch was dazu. Damit dein Dienst, deine Berufung, dein Leben besser dir gelingt. Der Wert des Lebens hängt vor allem von den Diensten ab, die wir in unserem Leben haben, wie wir uns für andere einsetzen, ob wir für andere ein Segen sind, davon hängt unser Leben ab. Und wenn wir das nicht mehr sind, dann werden wir abgehackt, abgeschnitten, auf die Seite geschoben. Wir haben es ausgedient, gehören zum Schrott, zum alten Eisen. Deshalb ist es so wichtig, bleib an der Bewegung, wie die Wolken. Wir haben diese Wolken von Zeugen ständig auf was Neues. Wenn ein Baum keine Frucht mehr bringt, wird er abgehauen. Steht in der Bibel. Mehrfach. Du lebst nur so lange. Bitte erschreck nicht, was ich dir sage. Du lebst wirklich nur so lange, wie du dienst. Du lebst nur so lange, wie du gebraucht wirst. Du lebst nur so lange, wie du lernst. Du lebst nur so lange, wie du weitergibst, das, was Gott dir gegeben hat. Und du lebst so lange, wie du für andere da bist. Wir sind für andere geschaffen. Und Jesus sagt, wer da will groß werden, Markus 10, Vers 44, wer da will groß werden unter euch, der soll euer aller Diener werden. Also wenn du wachsen willst, wenn du was werden willst, werde ein Diener. Zu Freude und der anderen, als Gehilfe der anderen. Dazu sind wir da. Deshalb hat Gott die Eva geschaffen, als Gehilfin. Viele Menschen wollen den anderen nicht helfen. Sie wollen nur, dass man ihnen hilft. Aber sie sind als Gehilfen geschaffen. Jeder Mensch ist ein Gehilfe des anderen Menschen. So, die Freude all derer, die im Himmel wohnen, besteht aus der Liebe, dass sie füreinander da sind. Auch im Himmel. Auch im Himmel. Sie dienen Gott. Und sie regieren mit Christus. Regieren ist auch ein Dienst. Verwalten. Vorstehen einer Sache. Und so bleiben sie in der Ewigkeit, weil sie dem Zweck des Lebens erfüllen. Wir sind dazu da, um zu dienen. Wir sollen jetzt lernen, wie macht man das? Durch Dienen und Lernen berichtigen wir unser Leben, erneuern und erweitern unseren Horizont, werden Gott wohlgefällig. So, das Leben ist ein ständiges, permanentes Lernen. Ich lerne am allermeisten, wenn ich mit einem Menschen zusammen bin. Und ich lerne von Gott, wenn ich mit Gott wandle. Das ist, was Jesus sagte, lernet von mir. Lernen heißt, dass ich meine Sicht erweitere und auf die Vollendung zugehe. Ich will auch so werden wie er, wie der Meister, der König, der Herr. So, oft haben wir falsche oder unvollkommene Anschauungen von den Wahrheiten, aber das macht nichts. Wenn wir in der Schule sind, wir werden korrigiert. Ich werde nie vergessen, wir schreiben einen Aufsatz und ich war begeistert von dem Thema und schreibe und gebe ab, ganz schnell, bin schnell fertig geworden und habe sehr viel geschrieben und habe den Leuten erzählt, dass ich mehrere Seiten schon geschrieben habe über dieses Thema. Und dann kriege ich von der Lehrerin durchgestrichen alles und da heißt es unten, das Thema verfehlt. Und dann musste ich mich überlegen, was habe ich da gedacht? Verstehst du das Thema? Wie oft habe ich das Thema verfehlt? Wie oft haben wir in dem Leben unsere Ideale nicht verwirklicht? Aber wir machen weiter. Und ich lebe immer noch. Und dann habe ich nochmals nachgeholt und dann das richtige Thema geschrieben. Und wir können bei Gott noch nachholen. Immer wieder gut machen. Und unsere Anschauungen, Ansichten verändern. Deshalb leitet uns der Heilige Geist in alle Wahrheit. Er ist unser großer Lehrer, hat sehr viel Geduld. Der Heilige Geist ist unser Privatlehrer. Wir lernen privat beim Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Wer den Heiligen Geist nicht hat, entschuldigt mir, der wird dumm bleiben, der wird geistlich ein Analphabet bleiben, der wird nicht vorwärts kommen, denn der Heilige Geist lehrt uns durch Offenbarungen. Das Leben ist ein Lernen. Er offenbart uns immer wieder nur Jesus. Der Teufel will nicht dir Jesus offenbaren. Der zeigt dir alles Mögliche. Die Fehler der Leute, schau doch an, der hat versagt. In ihrem Alter, schau, die größten Dummheiten haben die Menschen im Alter gemacht. Abraham, Isaac, Jakob, im Alter. Als der Isaac blind war, hat er den Falschen gesegnet. Gewiss, im Alter machen wir viele Dummheiten, weil wir leichtfertig werden oder was auch immer ist. Aber diese Dummheiten bügelt uns der liebe Gott aus. Kriegst das Thema zurück? Nochmals, wir schreiben nochmals eine Aufgabe. Wir lösen nochmals das Problem ganz anders. Wenn Jesus nicht offenbar wird in unserem Leben, dann werden wir in die Irre gehen, dann werden wir uns an Menschen klammern, dann werden wir uns an irgendwelche Geistheiler oder große Theologen klammern und Redner klammern. Aber Jesus ist das Wichtigste. Lernet von mir, hat er gesagt. Von Jesus lernen. Jesus, und was kann ich von Jesus lernen? Eigentlich gar nicht viel. Und doch sehr viel. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist das Einzige, was wir von Jesus wirklich lernen können. Sanftmütig und demütig zu sein. Sich nichts einzubilden. Sich nichts einzureden. Jesus erkennen. Das ist eine besondere Stufe des Fortschritts in unserem geistlichen Leben. Was wir überhaupt erreichen können. Dass wir zu dieser einer Erkenntnis Gottes kommen, was alles übersteigt, das ganze Wissen, Was nützt es, du weißt alle Geheimnisse der Welt und du hast Jesus nicht erkannt. An der Erkenntnis Jesu steht und fällt unser Glaube. Und wie lernen wir? Und ich muss euch ehrlich sagen, wir lernen nicht in der Bibelschule, nicht in der Uni, wir lernen nicht auch in der Gemeinde oder in der Andacht, wir lernen in der Trübsal, in Schwierigkeiten, in Not, da lernst du beten. Da muss dir niemand sagen, wie betet man. Wenn es dir dreckig geht, wenn du im Elend bist, das ist unser Praktikum. Da lernen wir, Gott zu vertrauen. Meister, siehst du nicht, wir verderben, so wie Petrus dort in der Seenot. In der Not lernen wir, zu Gott zu rufen. In der Not lernen wir, Gottes Wort zu forschen, zu studieren. Was sagt die Bibel? Was habe ich hier falsch gemacht? In der Bibel heißt es, wenn das Beten nicht funktioniert, dann fangt an zu suchen, dann fangt an zu klopfen und abzuklopfen. Was ist da los? In der Not lernen wir, auf uns selbst zu vertrauen. Bitte versteht mich hier richtig. In der Not lernt man, sich selbst zu helfen. In aller Liebe. Und Gott bietet und gibt uns immer nur Hilfe zur Selbsthilfe. Er sagt, geh, ich bin bei dir. Kämpfe, ich unterstütze dich. Wir lernen Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes nach Galater Kapitel 5, Vers 22. Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung will gelernt werden. Zu verzichten. Aufzugeben. Sich von den Nebensächlichkeiten zu lösen. Das Wichtigste im Vordergrund zu stellen. Was ist das Wichtigste? Was ist das Thema? Gott hilft nicht unserer Faulheit und Trägheit. Selbstbeherrschung. Das will gelernt werden. Und das ist heute nicht populär. Selbstbeherrschung. Heutzutage, die deutschen Tugenden sind nicht mehr populär. Je unfähiger einer ist, verstehst du, oder je blöder einer ist, je verrückter einer ist, desto populärer ist er. Die Gesunden sind nicht populär. Aber die Übung macht einen zum Meister. Selbstbeherrschung heißt nichts, als sich selbst zu beherrschen, sich selbst zu kontrollieren, Emotionen unter Kontrolle zu halten, im Zaum zu halten, sich nicht zu ärgern. Selbstbeherrschung, das will gelernt sein. Viele Menschen können nicht Mensch ärgerlich nicht zu spielen. Ich weiß nur eines, da irgendeine Enkel bei der Oma, wir spielen Mensch ärgerlich nicht. Weißt du? Aber genau das wollen viele junge Kinder nicht oder Jugendliche nicht, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen. Aber das ist ein Spiel, was wirklich wichtig wäre, sich nicht zu ärgern, sich nicht von den Umständen beherrschen zu lassen. Das ist, was uns die Wolke von Zeugen lehrt. Sich nicht, ja, seinen Frieden nehmen lassen, wenn man Rückschläge erlebt. Man muss Rückschläge verarbeiten können. Viele sind dazu nicht in der Lage, Rückschläge zu verarbeiten, zu verdauen. Also da, die wollen mich nicht, die lieben mich nicht, die verstehen mich nicht. Aber genau das ist, dass wir dieses Negative überwinden. Sich selbst zu beherrschen. Mitten im Konflikten, im Chaos, in den Stürmen, in den Anfechtungen, im Frieden zu bleiben. Nicht auszuflippen. Nicht gleich auf die Palme zu gehen. Nicht gleich zurückschlagen, was auch immer ist. Und ohne Frucht zu leben, und ohne Furcht zu leben, ist das, was Gott uns will, uns lehren will, sich selbst zu beherrschen, keine Angst zu haben, nicht gleich abhauen, wenn es irgendwo im Gebälk knistert. Selbstbeherrschung versetzt uns in die Lage eines reifen und siegreichen Christen. Selbstbeherrschung. Paulus schreibt in 1. Korinther 9, Vers 24 und sagt, wisset ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis empfängt. Also, meine Lieben, sagt er, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam. Selbstkontrolle. In allem jene freilich, um einen vergänglichen Siegeskranz oder Goldmedaille zu empfangen. Wir aber wollen einen unvergänglichen Lohn. Ich laufe nun so nicht ins Ungewisse und ich kämpfe nicht in der Luft oder dass ich Luftschläge veranstalte, sondern ich zerschlage mein Leib und ich knechte ihn. Selbstbeherrschung. Ich knechte meinen Körper, damit ich nicht anderen was vorpredige und selbst verwerflich werde. Mangel an Selbstbeherrschung bringt uns um unsere Belohnung und wir werden nicht befördert. Schlappschwänze werden nicht befördert. Versager werden nicht befördert. Wir bringen uns um unsere Berufung, wenn wir nicht uns nicht selbst beherrschen, aber Selbstbeherrschung ist eine Gnade Gottes. Selbstbeherrschung ist hier im Galater 5 die letzte Charakteristik der Frucht des Geistes. Es hält alles zusammen. Was nützt dir Liebe ohne Selbstbeherrschung? Was nützt dir Freude ohne Selbstbeherrschung? Das ist Ausflippen, Verrücktspielen. Was nützt Geduld ohne Selbstbeherrschung? Was nützt Glaube ohne Selbstbeherrschung? Was nützen diese ganzen Früchte des Heiligen Geistes ohne Selbstbeherrschung? Wenn wir uns nicht beherrschen, dann nützen alle Früchte des Geistes, alle Gaben des Geistes nicht. Selbst die Liebe nützt nichts, wenn wir keine Selbstbeherrschung haben. Wenn wir keine Grenzen kennen für unser persönliches Leben. Das Leben ist ein Lernprozess. Von der Stunde der Geburt, sobald du hier in diese Welt kommst, musst du lernen, die Welt zu entdecken. Zuerst einmal die Welt zu erleben, die Welt zu verstehen. Und dann, wenn du die Welt verstanden hast, dann, wie wende ich das richtig an? Diese Dinge. Und deshalb, lasst uns weiter lernen. Nochmals lernen und abermals lernen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns einfach Jesus gegeben hast. Und du hast uns durch sein Wort, durch unseren Heiland gesagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Herr Jesus, wir lernen von dir. Du bist der große Lehrer, der große Meister, der große Rabbi, der uns Dinge zeigt, die nur er zeigen kann, weil er Gott kennt, weil er Gott verstanden hat und weil er das ausgelebt hat. Und Herr, ich danke dir für die ganze Wolke von Zeugen, die mich umgeben. Diese Menschen sind, durch die ich gesegnet wurde. Und ich danke dir für die vielen, vielen Menschen, auch in meinem persönlichen Leben, obwohl ich sie gar nicht gesehen und gar nicht gekannt habe. Aber ich habe von ihnen gelesen, von ihnen gehört. Ich habe Menschen irgendwie wahrgenommen. Ihr Zeugnis hat mich inspiriert. So wie der möchte ich einmal sein und so wie er möchte ich so leben. Herr, ich danke dir für deine Lehrer, die du uns geschickt hast. Und deshalb, wir sollen diese Lehrer beachten. Und die Lehrer ehren. Und ich danke dir für alle Brüder, auch wenn sie ein bisschen komisch waren. Auch gerade durch die Komischen hast du uns so viel gegeben und vermittelt. Danke, Herr Jesus, für unsere Brüder und Schwestern, von denen wir miteinander gelernt haben. Und eigentlich, wir lernen alle voneinander. Denn in jedem ist Jesus. In jedem ist der Heilige Geist. In jedem hat Gott was hineingelegt, was er den anderen gibt. Und der Heilige Geist gibt alles zum allgemeinen Nutzen, damit wir alle lernen können und dürfen. In Jesu Namen. Danke, Herr Jesus. Amen.